Okay, wir würden dann weitermachen. Dann kommen wir als nächstes zu dem Unterschied zwischen RISC- und CISC-Architekturen. Also RISC steht dabei für Reduced Instruction Set Computing. Und RISC-Befehle zeichnen sich daraus. So. Besser? Ja. Also RISC-Befehle zeichnen sich dadurch aus, dass es ein einfaches Befehlsformat ist, was dann auch zu kurzen Taktzyklen führt. Es gibt nur wenige Adressierungsarten und auch deutlich weniger Befehlsformate. Es handelt sich dabei um eine reine Load-Store-Architektur. Das heißt, lediglich diese Load- und Store-Befehle greifen auf den Speicher zu und keinerlei arithmetisch und logischen Befehle. Durch diese Load-Store-Architektur werden halt viele Register benötigt, damit man halt alle benötigten Daten immer in Prozessornähe hat und nicht erst auf den langsamen Speicher zugreifen muss. Und komplexe Operationen müssen jetzt halt in einfache Operationen umgesetzt werden. Und zuständig dafür ist dann normalerweise der Compiler. Und der Vorteil von RISC ist, dass es sich sehr gut für Pipelining eignet, also was dann zu einer deutlich erhöhten Taktfrequenz führt. Zu Pipelining werden wir später noch kommen. Ja, Beispiele für ein reines RISC sind jetzt die ARM oder MIPS. Prozessoren. Im Gegensatz dazu hat man hier die CISC-Architekturen. CISC steht jetzt für Complex Instruction Set Computing. Hierbei hat man generell sehr viele, sehr mächtige Befehle und auch viele Adressierungsarten. Das macht es für den Programmierer relativ einfach, wenn er sich nicht erst irgendwie eine Routine ausdenken muss, um irgendwas Komplexes zu machen, sondern wenn es dafür halt einfach einen Befehl gibt. Generell ist es so, dass ein Programm dadurch weniger Befehle braucht. Das ist besonders dann interessant, wenn man nur einen sehr beschränkten Instruktionsspeicher hat, gerade bei eingebetteten Systemen, und dann kriegt man ein selbes Programm in deutlich weniger Speicher rein. Allerdings lässt sich das dann halt nicht so schnell ausführen wie ein RISC-Programm. Und es gibt dann halt diese Funktionsverlagerung in die Hardware, also diese komplexen Befehle. Das sehen wir hier. Hier ist das Steuerwerk dementsprechend deutlich größer und erweitert um diesen Mikrocode. Und dadurch werden diese komplexen Befehle dann halt umgesetzt. Ja. Hier ist nochmal die Grundsätze von Load und Store dargestellt. Also Zugriffe auf den Speicher sind, wie gesagt, nur über den Load oder über den Store-Befehl möglich. Das heißt, ein reiner Add-Befehl darf darauf nicht zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zwei Werte im Speicher addieren möchte, muss ich mir die erst in die Register laden, addieren und anschließend wieder zurück in den Speicher schreiben. Es hat allerdings auch den Vorteil, dass die meisten Daten, die man üblicherweise verwendet, direkt in den Registern sind und dass man dann erst gar nicht auf den Speicher zugreifen muss, beziehungsweise dadurch, dass halt wirklich nur Load und Store auf den Speicher zugreifen, sind es deutlich weniger Befehle, die darauf zugreifen, was das fürs Pipelining wieder angenehmer macht. So. Auf dieser Folie ist jetzt nochmal RISC und CISC gegenübergestellt. Bei der Ausführungszeit hat man bei RISC üblicherweise einen Datenfahrzyklus, der dann ja, je nachdem ein oder mehrere Takte umfassen kann. Während bei CISC kann das deutlich größer sein. Also je nachdem, was für einen Befehl man dann halt auch hat. Das haben wir ja bei dem Motorola 68000 gesehen. Da war es ja von 4 bis zu über 150 Taktzyklen. Die Instruktionsanzahl, was zur Verfügung steht, ist bei RISC deutlich geringer. Das heißt, man hat halt nur weniger Befehle, mit denen man auskommen muss, was allerdings üblicherweise meistens ausreicht, weil das die häufig genutzten sind. Während bei CISC, da stehen sehr, sehr viele zur Verfügung, die auch dementsprechend mächtig sind. Die Steuerung bei CISC ist jetzt dann dieses Mikroprogramm, was im Steuerwerk noch integriert ist, während beim RISC die normale Hardware ausreicht, also das normale Steuerwerk. Bei den Hauptspeicherzugriffen, also haben wir diese Load-Store-Architektur, das ist ein typisches Beispiel für RISC. Während bei CISC, da gibt es keinerlei Einschränkungen, was die Hauptspeicherzugriffe betrifft. Dementsprechend hat man halt sind RISC-Architekturen für Pipelining sehr gut geeignet, während bei CISC sieht das anders aus. Und hier sieht man nochmal ein paar Beispiele. Also für CISC jetzt der bekannte x86 und für RISC zum Beispiel Spark, MIPS oder PowerPC. So, wir haben jetzt schon öfters über Pipelining gesprochen. Jetzt die Frage, was ist Pipelining überhaupt? Hier haben wir jetzt nochmal unser Aufbau von Steuerwerk und Funktionseinheit. Und im Grunde zerlegen wir das jetzt in unterschiedliche Teile. Das heißt, ein Befehlszyklus umfasst jetzt nicht mehr hier die komplette Abarbeitung, sondern wir teilen hier auf. Der erste Teil ist jetzt Befehl holen, was einfach dafür zuständig ist, dass der Wert, der im Program Counter, also PC, steht, aus dem Programmspeicher ins Instruktionsregister geladen wird und der Befehlszähler wird natürlich auch automatisch inkrementiert. Die zweite Stufe ist jetzt für die Dekodierung des Befehls zuständig. Also sprich, das Steuerwerk dekodiert jetzt den Befehl und setzt sämtliche Signale, die benötigt werden. Auf der dritten Stufe, das ist jetzt die Ausführung des Befehls, also die tatsächliche Berechnung, die in der ALU durchgeführt wird. Die vierte Stufe Das umfasst jetzt das Speichern des Ergebnisses in den Datenspeicher oder aber auch das und die letzte Stufe, das Register zurückschreiben. Das heißt, wenn man, um wieder auf unser Additionsbeispiel mit D0 und D1 zurückzukommen, dann ist das Ergebnis erst nach der letzten Stufe in dem Register dann wieder gespeichert und steht zur Verfügung. Gibt es hier Fragen zu? So. Dadurch, dass man halt die Pipeline dementsprechend unterteilt, sind jetzt auch deutlich höhere Taktfrequenzen möglich. Also vorher war es so, dass ein Takt, der musste sozusagen eigentlich idealerweise die komplette Ausführung hier umfassen, während es jetzt nur noch ein Teil davon ist. Und das Ganze ist, so wie es jetzt dargestellt wurde, eine fünfstufige Pipeline, weil halt die Befehlsausführung in fünf Stufen unterteilt ist. Hier ist jetzt nochmal dargestellt, wie es generell ohne Pipelining funktionieren würde. Man hat den ersten Befehl, holt ihn, dekodiert ihn, ausführen, Ergebnis speichern und in Register zurückschreiben. Und erst nachdem dieser erste Befehl komplett abgearbeitet wird, kann der zweite beginnen mit Befehl holen. Daher ist jetzt die Idee, dadurch, dass die Befehlsholstufe ja eigentlich nur im ersten Takt was zu tun hat und danach nicht mehr, dieses Pipelining-Prinzip, also so ein Fließband-Prinzip einzuführen. Das heißt, der erste Befehl wird wieder ganz normal abgearbeitet mit Befehl holen, dekodieren, ausführen, speichern und zurückschreiben. Allerdings ist bereits im zweiten Schritt das Befehl holen ja bereits abgeschlossen. Das heißt, hier kann dann bereits mit dem zweiten Befehl begonnen werden, sodass das sozusagen parallel dazu abläuft und dementsprechend auch weiter. Dann auch im dritten Schritt kann dann auch der dritte Befehl mit seiner Instruktion beginnen. Und üblicherweise hat so eine Pipeline nach fünf Taktschritten ist die dann komplett befüllt, sodass zum Schluss dann nach jedem Taktzyklus ein Befehl fertig wird, idealerweise. So eine Pipeline nennt man dann auch Skalar. Also eine Pipeline, die fähig ist, in jedem Taktschritt einen Befehl zu beenden, nachdem sie mal gefüllt ist. Allerdings gibt es hier noch ein wenig Probleme durch die sogenannten Hazards. Also wenn wir uns das hier nochmal anschauen, gibt es im oberen Beispiel ja relativ wenig Probleme, weil nichts parallel ausgeführt wird. Aber wenn jetzt hier der zweite Befehl zum Beispiel einen Wert benötigt, der im ersten Befehl berechnet wird, wird er eigentlich benötigt, bevor er berechnet ist. Und generell gibt es da unterschiedliche Klassen. Das sind einerseits die Datenhazards, das heißt, ein Datum wird benötigt, obwohl es noch nicht berechnet ist. Und das zweite, das sind bedingte Verzweigungen, weil man ja nicht weiß, wird jetzt ein Sprung genommen oder wird er nicht genommen. Da muss man ja warten, bis die Sprungbedingung ausgewertet wurde. Generell gibt es mehrere Möglichkeiten, mit so etwas umzugehen. die einfachste Möglichkeit, was aber nicht die effizienteste ist, dass man halt einfach immer Wartezyklen einfügt, wenn so ein Hazard auftritt. Etwas besser, was allerdings nicht immer geht bei Datenhazards, ist das Reordering. Das heißt, man zieht einen Befehl, der eigentlich weiter hinten steht, der aber kein Ergebnis benötigt und so gesehen unabhängig davon ist, vor, dass man halt keinen Wartezyklus hat, sondern dass man diesen Zyklus sinnvoll nutzen kann. Aber es geht halt auch nicht immer, sondern nur in bestimmten Fällen. Und bei den Verzweigungen, wenn sie eine Bedingung haben, da spekuliert man dann darauf, dass ein bestimmter Pfad genommen wird und fügt dann den in die Pipeline ein. Was natürlich dann zu Problemen führen kann, falls sich herausstellt, dass man den falschen Pfad genommen hat. Da muss man die Pipeline nicht anhalten und wieder löschen. Also das, was man unter Flush hier versteht, weil ja die falschen Befehle drinstehen. Hier haben wir jetzt nochmal ein Beispielprogramm. Und in der gepipelineten Form sehen wir jetzt, dass ganz am Anfang der Move-Befehl, der kopiert ja einen Speicherinhalt nach D0. Der steht erst nach diesem ersten RS zur Verfügung. Und der zweite Befehl ist ja dieser Add-Befehl, der benötigt dieses Ergebnis. Das heißt, hier haben wir jetzt ein kleines Problem. Und zwar im Grunde müssten wir hier drei Wartezyklen einfügen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber das kommt dann in späteren Vorlesungen noch genauer. Hier wurde jetzt dann auch dieses Reordering durchgeführt, um zumindest mal einen Wartezyklus zu überbrücken. Das heißt, der Subtraktionsbefehl D3, D4, der ist um 1 nach oben gewandert, also vor den Additionsbefehl. Das ist allerdings nur möglich, weil er von dem Add-Befehl unabhängig ist. Ein weiterer Befehl, der komplett unabhängig davon ist, hat sich nicht gefunden, sodass wir halt immer noch zwei Wartezyklen hier drin haben. Und zum Schluss sieht man auch nochmal, dass man hier eine spekulative Ausführung mit drin hat. Das heißt, man geht davon aus, dass man halt wieder zu Loop springt. Wenn das jetzt richtig war, hat man Glück gehabt. Andernfalls wäre ab da dann halt die Pipeline zu flushen. Gibt es soweit Fragen? So, dann eine weitere Weiterentwicklung von Scala-Prozessoren, die die Möglichkeit haben, einen Befehl pro Takt zu beenden, ist ein superskalarer Prozessor. Hier werden jetzt einfach die Funktionseinheiten vervielfacht. Das heißt, hier sollte es jetzt theoretisch möglich sein, jeden Takt 4 Befehle fertigzustellen. Das heißt, man würde hier auch von einem 4-fach-superskalaren Prozessor sprechen. Damit dies möglich ist, braucht man natürlich auch eine Parallelität in dem Programm, die sich ausnutzen lässt. Das wird als Instruction Level Parallelism, ILP, bezeichnet. Die Zuordnung, wie das ausgeführt wird, da ist Hardware für zuständig, und zwar der sogenannte Instruction Scheduler. Ja, und im Grunde ist das hier auch eine stark vereinfachte Darstellung. Hier nochmal ein Beispiel jetzt für Superskalarität. Wie man sieht, der Add-Befehl und der Sub, also die Addition und die Subtraktion, die können jetzt sozusagen gleichzeitig starten. Das heißt, in diesem Fall hätten wir jetzt einen zweifach superskalaren Prozessor. Was für Probleme man weiterhin hat, wie auch hier dargestellt, sind die Abhängigkeiten. Also hier jetzt eine Datenabhängigkeit. So. Hier gibt es jetzt noch eine andere Möglichkeit. Wenn jetzt also ein Programm, beziehungsweise jetzt ein Thread, wenn der eine Datenabhängigkeit hat, wäre es ja möglich, dass man sozusagen Code von unterschiedlichen Threads in die Pipeline einfüttert, sodass die sich nicht, sodass ein Thread halt weniger Wartezeit hat für seine Datenabhängigkeit, dass das auf jeden Fall rechtzeitig fertig ist. Hier hätten wir jetzt zuerst mal einen einfach mehrfädigen Prozessor. Das heißt, wir haben n Threads, die sich gemeinsam eine Pipeline teilen. Des Weiteren gibt es auch noch simultan mehrfädige, wo dann nicht nur eine Pipeline zur Verfügung steht, sondern mehrere. Und ein Thread belegt nicht nur eine Pipeline, sondern Befehle von dem Thread können dann halt auch in unterschiedlichen Pipelines sich befinden. Wichtig dafür ist halt, dass man mehrfach die Registersätze hat, idealerweise für jeden Thread einen. Und in der Pipeline muss noch eine Thread-Kennung eingeführt werden. Das heißt, man muss halt wissen, zu welchem Thread gehört jetzt der Befehl, den ich gerade ausführe. So, eine andere Möglichkeit, diese Parallelität vom Programm auszunutzen, sind jetzt VLIW-Prozessoren. VLIW steht dabei für Very Long Instruction Word. Wir haben auch wieder mehrere Funktionseinheiten. Diesmal haben wir allerdings nicht einen Instruktionsstrom, der dann von einem Hardware-Scheduler auf die Funktionseinheiten zugeteilt wird, sondern der Compiler portioniert das dann gleich dementsprechend. Das heißt, wenn wir jetzt hier in diesem Beispiel vierfach, also vier Funktionseinheiten haben, dann ist jedes Instruktionswort so, dass es für alle vier Funktionseinheiten einen Befehl enthält. Ja. Und Aufgabe für diese Zuordnung, das macht jetzt der Compiler. Wenn jetzt allerdings aufgrund von Datenabhängigkeiten oder irgendwelchen anderen Abhängigkeiten, zum Beispiel in einem Takt nur drei Befehle zur Verfügung stehen, dann sieht der Befehl halt so aus, dass man die ersten drei mit Daten füttert und die vierte Funktionseinheit bleibt halt leer. Dieses Konzept hat auch noch ein weiteres Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel von vierfach in der nächsten Generation dann auf achtfach hochgehen würde und man möchte auch weiterhin den alten Code ausführen können, müsste man sich überlegen, wie man das dementsprechend hinbekommt, weil die Befehle ja jetzt dann doppelt so lang sind. Deshalb gab es auch eine Weiterentwicklung dieses Konzepts. Das ist das EPIC, zum Beispiel vom Itanium-Prozessor verwendet. Hier wird nicht mehr genau festgelegt, wie viele in ein Instruktionswort reinkommen, sondern der Compiler sagt dann lediglich, jene Befehle sind parallel ausführbar und dann muss eine Pause kommen und dann die nächsten sind auch wieder parallel ausführbar, was diese Probleme vom VLDW ein wenig umgeht. So. Als nächstes dann Multicore bzw. Many-Core-Prozessoren. Hier ist es dann nicht mehr so, dass man nur Funktionseinheiten, also mehrfach hat, sondern gleich die kompletten Prozessoren, also die Prozessorkerne mehrfach auf einem Chip, die dann natürlich auch wieder superskalar oder so sein können. Man unterscheidet zwischen homogen, also lauter gleiche Kerne, und heterogenen Architekturen. Zu den heterogenen, einer der bekanntesten ist vermutlich der Cell-Prozessor, der auch in der PlayStation 3 verwendet wird. Der hat ja im Grunde mehrere Processing Elements, ich glaube 8 Stück, die da verwendet werden, und dann halt noch einen, was ursprünglich mal ein älterer Power-PC-Kern war, der sozusagen als Hausmeister dafür dient und da die Befehle dementsprechend aufteilt. Aber um jetzt wieder auf Multi- und Many-Core zurückzukommen, momentan hat man dann heutzutage meistens 2 bis 8 Kerne und gekoppelt sind sie über Speicher, das heißt, sie operieren üblicherweise auf demselben Speicher. Ja, und in Zukunft werden das vermutlich noch deutlich mehr Kerne, also 1000, mehr als 1000 werden. Allerdings braucht man jetzt dann auch wieder neuere Programmierparadigmen, weil ich jetzt halt nicht mehr einen Prozessor habe mit eventuell ein bisschen Parallelität, sondern ich bin hier jetzt dann hochgradig parallel, weil jeder Kern ja dann auch wieder mehrere Threads und so ausführen kann und das unterstützt. Da gibt es noch viel zu tun. Ja. Dann Designprinzipien für moderne Prozessoren. Also das CISC-Prinzip kommt hier bei den modernen Prozessoren, wo es hauptsächlich auf Leistungsfähigkeit und Durchsatz ankommt, rückt da in den Hintergrund, sondern man möchte halt eine möglichst hohe Taktrate und einen möglichst hohen Durchsatz. Zum Beispiel war es ja auch so, also x86 wurde ja unter CISC gelistet, was dann allerdings mit der Zeit so war, dass es zwar die kompletten Befehle nach außen vorhanden waren, allerdings intern wurden die dann wieder auf RISC-ähnliche Befehle umgesetzt, die dann dementsprechend gepipelined werden konnten. Ja. Und Ziel des Ganzen ist natürlich, einen möglichst hohen Durchsatz an Befehlen zu bekommen. Daher braucht man dann halt auch Befehle, die sich schnell, also sprich leicht, dekodieren lassen. Und auch Zugriffe auf den Speicher sollten idealerweise nur selten geschehen, also sprich mittels eines Load-Stores-Prinzip. So. Oder gibt es hierzu noch Fragen? Dann kommen wir jetzt zu einem anderen großen Gebiet, der Speicherhierarchie. Und wir befassen uns jetzt erstmal mit dem Hauptspeicher. Der ist generell als Random Access Memory realisiert. Das heißt, wir haben einen wahlfreien Zugriff und nicht so wie bei einem Magnetband, wo man erst komplett durchspulen müsste, bis man an der richtigen Stelle ist, sondern man kann gleich auf jede zugreifen. Es ist ein Schreib-Lese-Speicher, das heißt, wir können lesen und schreiben. Und es gibt üblicherweise zwei Typen, einmal SRAM, also statischer, und DRAM, das ist dynamischer. Hier sehen wir jetzt mal eine SRAM-Zelle. Die setzt sich zusammen aus insgesamt 6 Transistoren. Was ein ganz schöner Hardwareaufwand ist. Allerdings ist das dadurch auch schnell und Werte gehen nicht verloren. Als Gegenstück dazu das DRAM. Hier kommen wir mit nur einem einzigen Transistor aus, an dem noch eine Kapazität, also sprich ein Kondensator, gekoppelt ist. Wie man sieht, ist das hier deutlich weniger Hardwareaufwand, was dafür sorgt, dass man halt ja, das Ganze billiger bekommt und auch mehr auf einen Chip, hat allerdings den Nachteil, dadurch, dass so ein Kondensator ja seine Ladung verliert mit der Zeit, muss der immer wieder neu geladen werden. Das ist dieser Refresh, der durchgeführt werden muss, was beim SRAM ja komplett entfällt. Dementsprechend ist SRAM deutlich schneller, allerdings auch teuer, dadurch, dass man so viele Transistoren benötigt. So, hier sehen wir jetzt, wo die Speicher eingebettet sind. Wir haben einerseits den Hauptspeicher und natürlich auch Festplatten. Und auch der Prozessor an sich enthält Speicher, wenn man die Register jetzt auch noch mit dazu zählt. Und üblicherweise ist zwischen dem Prozessor und dem Bus auch noch, also zwischen Prozessor und Hauptspeicher, ein Cache angelegt. Der dient dazu, dass halt die Daten nicht immer vom Hauptspeicher geliefert werden müssen, was relativ lange dauert, gerade auch über den Bus, sondern direkt von dem Cache in die Register geladen werden können. Genau. Hier sehen wir das nochmal dargestellt. Das heißt, die CPU legt jetzt eine gewisse Adresse an, die sie gern hätte, also beim Speicherzugriff. Das geht unten an den Hauptspeicher. Wenn wir jetzt noch einen Cache-Controller mitverwenden, dann nimmt er sich auch diese Adresse und schaut in seinem kleinen, schnelleren Speicher nach, ist das Datum bereits vorhanden, was gewünscht ist? Wenn ja, spricht man von einem sogenannten Cache-Hit. Und in dem Fall kann dann über den Speicher, das auch gleich an den Datenbus gelegt werden und an den Prozessor geliefert. Und der Hauptspeicher muss gar nicht bemüht werden. Wenn wir jetzt einen Cache-Miss haben, also sprich, wenn der Cache-Controller feststellt, das gewünschte Datum habe ich leider doch nicht, dann muss ganz normal auf den Hauptspeicher wieder zugegriffen werden. So, dann muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Lese- und Schreibzugriffen. Das heißt, wenn jetzt eine CPU ein Datum gern hätte, was auch nicht im Cache liegt und es lesen will, dann wird es vom Hauptspeicher an die CPU geliefert und auch gleichzeitig in den Cache eingelagert. Die CPU rechnet jetzt ein bisschen rum und verändert den Wert und möchte den zurückschreiben, legt wieder die Adresse an den Adressbus. Der Cache-Controller kriegt das mit und kriegt auch mit, dass es sich dabei um einen Schreibzugriff handelt. Dann nimmt er den Wert entgegen und speichert es bei sich ab. Und das veränderte Datum wird dann erst gar nicht in den Hauptspeicher gespeichert, sondern bleibt im Cache. Und es wird noch ein Bit gesetzt, dieses Dirty Bit, was sozusagen anzeigt, dass der Cache-Inhalt nicht mit dem im Hauptspeicher übereinstimmt. Wenn jetzt dieses Datum aus dem Cache verdrängt wird, weil ein Cache ja nur deutlich weniger Platz bietet als der Hauptspeicher, dann muss bei allen Daten, die dieses Dirty Bit gesetzt haben, das auch wieder in den Hauptspeicher kopiert werden, damit es wieder konsistent ist. Ja. Gibt es hierzu Fragen? Hier sehen wir jetzt nochmal eine Speicherhierarchie mit unterschiedlichen Zugriffszeiten. Also ganz oben stehen die Register. Das sind üblicherweise die kleinsten Speicher, die zur Verfügung stehen, die aber den schnellsten Zugriff ermöglichen. Also, wie man hier sieht, kleiner 5 Nanosekunden. Auf den Cache dauert der Zugriff etwas länger. Allerdings steht davon auch etwas mehr zur Verfügung. Also 128 Byte bis zu 4 Megabyte. Danach kommt üblicherweise der Hauptspeicher mit 20 bis 100 Nanosekunden Zugriffszeit. Ja. Und inzwischen vermutlich auch mit etwas mehr als 4 Gigabyte. Darunter dann die Massenspeicher, wie zum Beispiel Festplatten, was dann in den niedrigen Terabyte-Bereich geht. Und die Zugriffszeiten können da bis zu 50 Millisekunden betragen. Und auf der untersten Ebene haben wir dann Archivspeicher, was relativ häufig auch noch Magnetbänder sind, mit sehr langsamen Zugriffszeiten. Aber da geht es ja nur darum, dass halt ein Backup vorhanden ist. Ja, das dann halt auch beliebig groß gewählt werden kann. Eine weitere Verbesserung vom Cache ist jetzt eine Aufteilung in Level 1 und Level 2. Hier wird auf der CPU ein Level 1 Cache realisiert, der auch wieder nach dem Harvard-Prinzip ist, also getrennt. Es gibt einen für Instruktionen und einen für Daten. Und auf der zweiten Ebene der Level 2 Cache, der ist dann wieder gemeinsam für Instruktionen und für Daten. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so ein Foto gesehen haben, wie so ein Prozessor aussieht, wenn man also üblicherweise diese regulären Strukturen, die man im Silizium erkennt, das sind meistens Speicher, also gerade die Caches. Ja. Und das ist natürlich dann auch eine sehr schnelle Sache, wenn das direkt auf dem Chip integriert ist. So. Das Ganze funktioniert also mit Caches. Man nutzt da einerseits die räumliche Lokalität und auch die zeitliche Lokalität. Also zeitliche Lokalität heißt, dass man halt die Daten im Cache hat, auf die man vor kurzem schon mal zugegriffen hat. Und daher ist es wahrscheinlich, dass man die auch in Zukunft nochmal braucht. Und die räumliche Lokalität ist so eine Cache-Zeile, enthält üblicherweise mehrere Befehle. Und wenn jetzt der erste Befehl geladen wird, wird gleich die ganze Zeile geladen. Und somit hat man dann gleich mehrere. Also wenn ein Befehl üblicherweise sequenziell abgearbeitet wird, dann hat man auch gleich den zweiten, dritten und vierten Befehl, der danach noch kommt, auch gleich im Cache. Ja. Gibt es soweit Fragen? So, als nächstes haben wir jetzt virtuellen Speicher mit Segmentierung. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass man halt einen bestimmten Hauptspeicher hat und versucht jetzt einen noch größeren Speicher damit zu simulieren. Man unterscheidet hier zwischen dem physikalischen Adressraum. Das ist der, der in Realität auch zur Verfügung steht. Und einem logischen Adressraum. Ja. Und dieser logische Adressraum ist jetzt unterteilt in mehrere Segmente, die dann auch zu unterschiedlichen Tasks gehören können. Und man behält halt nur immer einen Teil, den man gerade braucht, im physikalischen Speicher. Das heißt, hier in unserem Beispiel haben wir jetzt Segment 1 und Segment 4, also von diesen beiden Tasks die Sachen im Speicher und noch ein Teil ungenutzt. Während Task 2 und Task 3, die ja auch im logischen Adressraum liegen, die sind in Wirklichkeit auf der Festplatte dann gelagert. Wenn man jetzt einen Taskwechsel hätte, zum Beispiel 4 würde jetzt suspendiert werden und dafür Segment 3, also Task 3 wieder laufen, dann würde versucht, Task 3 auch noch in den physikalischen Adressraum zu kriegen, was aber nicht funktionieren wird. Und in diesem Fall müsste dann halt 1 oder 4 auf die Platte ausgelagert werden, was natürlich dann ja, relativ lange dauert, da die Platte doch deutlich langsamer ist als der Hauptspeicher. Eine weitere Möglichkeit, den virtuellen Speicher zu verwalten, ist jetzt nicht über Segmente, sondern über Paging. Hier teilt man unterschiedliche Tasks nochmal in unterschiedliche Seiten auf. Das heißt, das hier ist deutlich granularer. Die Vorteile, es ist einfacher, die Taskgrößen können sich auch ändern, weil dann halt einfach neue Seiten hinzukommen. Und man braucht keine Speicherbereinigung. Ja. Allerdings kann es dann natürlich auch wieder zu Verschnitt führen, also dass ein Teil des Speichers nicht genutzt werden kann. Und auch der Verwaltungsaufwand ist deutlich höher, weil hier relativ häufig dann Seiten und Kacheln ausgetauscht werden müssen. Also es gibt deutlich mehr Datentransfers, die notwendig sind. Allerdings sind die kleiner. Ja. Gibt es Fragen? Ja? Das ist im Betrieb, ja. Also auch in Ihrem Rechner. Also gerade mit Paging. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wäre ich fertig für heute. Vielen Dank.